Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Was versteht man darunter? Kannst du das Wort noch hören oder siehst du es als Buzzword an? Heute geht es genau um das Thema People, Purpose, Profit im P hoch 3 Live-Talk heute am Freitag. Und wie immer, wenn es um ein Thema geht, wo ich selber nicht so Expertin bin, habe ich mir einen Gast eingeladen und ich freue mich total, heute hier den Transformationsberater, Speaker und Blogger zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Daniel Obst, hier als Gast zu haben. Hallo Daniel, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, hallo zusammen und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, bevor wir tief in das Thema einsteigen, interessiert mich ja immer so ein bisschen auch, wie ist jemand dorthin gekommen, wo er hingekommen ist und wie das so bei dir, Daniel, ist. Und deswegen erzähl doch mal so ein bisschen, wie du überhaupt, so ein bisschen zu deinem Werdegang und wie du überhaupt auf dieses Thema Nachhaltigkeit gekommen bist, was ja inzwischen einen großen Teil auch deiner Tätigkeit umfasst. Aber du kommst ja aus einem anderen Transformationsbereich.
Ja, absolut richtig. Also ich bin gelernter Informatiker, war allerdings tatsächlich nie der große Techie. Ich kann also auch nur ganz schlecht bis gar nicht mehr programmieren. Was mich immer eher interessiert hat, sind so die Zusammenhänge zwischen Systemen, zwischen Netzwerken, aber vor allem auch, wie eigentlich Geschäftsprozesse und IT zusammenhängen. Und ich war den Großteil meines Lebens in größeren Unternehmen oder Konzernen tätig, als Projektleiter und später auch als Führungskraft und habe mich eben viel darum gekümmert, wie wir eigentlich in den letzten zwei Jahrzehnten im Wesentlichen diese digitale Transformation gut hinbekommen. Und Nachhaltigkeit war damals schon immer ein wichtiges Thema für mich, allerdings eher in einer passiven Rolle, würde ich das mal beschreiben. Ich bin also schon seit ganz ewig langer Zeit Naturstromkunde, echter Ökostrom also und GLS-Bank-Kunde und Mitglied, was ja die erste Ökobank der Welt quasi ist. Und war immer so ein bisschen auch, habe ich schon so im Hintergrund gemerkt, so auf der Suche nach dem Sinn oder nach mehr Sinn im Job, aber hatte eben gleichzeitig an dem, was ich gemacht habe, auch unheimlich viel Spaß und Erfolg und es ist auch eine total spannende Zeit gewesen und ist auch immer noch irgendwo, aber Digitalisierung ist, ich glaube, so als Megatrend immer noch total wichtig, aber glaube ich ein bisschen abnehmend und wird ja zunehmend durch andere Themen ein bisschen verdrängt. Und Was mir besonders viel Spaß gemacht hat, ist, Menschen zusammen irgendwie zum Erfolg zu bringen. Und jetzt in der neuen Situation, in die ich gekommen bin, frage ich mich eben auch, wie kann ich das eigentlich mit Nachhaltigkeit verbinden? Aber erstmal, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit für mich? Im Prinzip ist das in die aktive Rolle bin ich übergegangen durch Fridays for Future. Da bin ich den vielen, vielen jungen Menschen 2019 vor allem besonders dankbar, die mich aus dieser Passivität in die Aktivität geholt haben, weil sie ganz klar die Dringlichkeit betont haben. Die Wichtigkeit des Themas war mir schon immer irgendwie klar, ne? Aus besagten Gründen seit Jahrzehnten eben da passiv, aktiv quasi. Aber diese Dringlichkeit, hey, es ist eher 10 nach 12 als 5 vor 12, hatte ich irgendwie aus den Augen verloren. Und als mir das so wie Schuppen von den Augen fiel gewissermaßen, habe ich mich eben angefangen, sehr viel damit zu beschäftigen. Und ich bin Familienvater, habe 2 kleine Kinder, 5 und 6 Jahre alt und dann war mir irgendwann auch klar, hey, die sind nicht mehr, es dauert nicht mehr so lange, bis die in Fridays for Future Alter quasi sind in einigen Jahren und dann werden die mich fragen, hey Papa, du wusstest das doch alles, was hast du eigentlich getan? Ja. Und als mir das so klar wurde, habe ich gesagt, okay, ich werde eine gute oder mehrere gute Antworten für euch haben, solltet ihr das eines Tages mal fragen. Und bin eben in diese aktive Rolle gegangen, habe mich super viel damit beschäftigt, im Selbststudium quasi, aber auch Fortbildung gemacht und vor allem dann auch angefangen, über das, was ich dabei so alles lerne und was ich für mich mitnehme, eben auch zu schreiben in meinem Blog. Und jetzt bin ich eben heute an dem Punkt, wo ich mich dann eben auch gefragt habe und die Antwort für mich gefunden habe, wie kann ich das, was ich im Job gelernt habe, mit dieser Leidenschaft, diesem so wichtigen Thema zusammenbringen und werde deswegen zukünftig nicht mehr den digitalen Wandel primär gestalten, sondern eben mehr den Wandel unserer Gesellschaft und vor allem auch der Wirtschaft hin zur Nachhaltigkeit.
Ja, super spannende Geschichte. Also ich finde es so interessant, dass du sagst, diese vielen jungen Leute, weil ich bin ja noch mal eine andere Generation als du. Und für mich gehörst du im Prinzip schon mit deinen Kindern zu den jungen Leuten. Und ich glaube wirklich, in dem Moment, wo man Kinder hat oder spätestens Enkel, also viele, die in meinem Alter sind, haben ja auch schon Enkel, ist das einfach eine ganz drängende Frage. So diese Frage, die meine Generation zum Beispiel damals den Eltern und Großeltern gestellt hat in der Nazi-Zeit, warum habt ihr habt das doch gewusst, warum habt ihr nichts gemacht, ist, finde ich, absolut berechtigt in dieser jetzigen Phase eben auch. Und deswegen finde ich das so, ja, einfach auch spannend, dass das dir letztendlich auch so ging. Aber nicht jeder macht ja gleich so einen Shift hin, sich zu überlegen, okay, mache ich jetzt nicht nur privat und dass ich darüber einen Blog habe, sondern eben auch beruflich. Vielleicht kannst du uns einfach noch mal reinholen oder sagen, was ist da deine persönliche Vision und auch deine Mission, die du damit verfolgst?
Ja, nicht jeder macht das tatsächlich. Das ist so und das ist vielleicht ein bisschen schade, weil sonst wären wir möglicherweise gar nicht da, wo wir sind oder wir kämen zumindest schneller raus. Aber das ist auch natürlich sehr persönlichkeitsabhängig, so ein bisschen. Also ich bin vom Typ her ein unheimlich konsequenter Mensch. Wenn ich mich zu irgendwas entschließe, dann möchte ich es auch ganz oder gar nicht machen, aber nicht so nur mit halbem Herzen. Deshalb eben jetzt auch dieser Schritt raus aus der Komfortzone ein Stück weit auch zu sagen, hey, ich habe zwar irgendwie einen Job, der mir Spaß macht und es funktioniert auch irgendwie alles gut. Feedback ist auch gut und Erfolg ist da, aber trotzdem gibt es da noch was, was noch wichtiger ist. Und für mich so ein bisschen die Vision, wir haben jetzt das Jahrzehnt der Nachhaltigkeit, in dem wir uns befinden. Denn warum eigentlich, also warum eigentlich Nachhaltigkeit? Reden wir mal auch ein bisschen darüber, was das Wort bedeutet. Das hat ja klassischerweise drei Säulen. Es geht um ökonomische Nachhaltigkeit auf der einen und darüber möchte ich später nochmal ein bisschen vielleicht reden und jetzt mich mehr fokussieren auf die ökologische, aber auch soziale Seite. Und fangen wir mit der ökologischen mal an, weil das wahrscheinlich auch das ist, was die meisten Leute damit verbinden. Und darüber reden wir natürlich in der Gesellschaft auch vermehrt, glaube ich, durch auch eben den Klimawandel, die Klimakrise, vielleicht auch die schlimme aktuelle Flutkatastrophe, die wir bei uns hier in der Nähe, ich komme aus der Nähe von Köln, eben auch erleben. Und da gibt es ein wichtiges Modell in meinen Augen, was wissenschaftsbasiert die planetaren Grenzen, heißt das, eben aufzeigt, wo wir eigentlich stehen bei der, naja, man könnte es eigentlich sagen, Ausbeutung, Schrägstrich, Zerstörung unseres Planeten. Und wie schlimm das eigentlich schon ist. Und das eben wissenschaftlich analysiert, also nicht nach Gefühl, nach Bauchgefühl, nach zu gucken, wie ist jetzt gerade so irgendwie das Wetter quasi, was ja mit Klima nur bedingt zu tun hat, sondern eben wirklich wissenschaftlich basiert zu schauen. Und dann stellt man eben zum Beispiel so Dinge fest, wie nur 3% unserer Ökosysteme weltweit sind noch intakt. Wow. Und wenn man so eine
Unfassbare Zahl.
Schlagzeile liest, genau, und sich dann beschäftigt, dann denkt man, wie, Moment, das bedeutet, 97% unserer Ökosysteme sind nicht mehr intakt, was auch immer das genau heißen mag, von bestimmt zerstört bis kurz vor intakt, aber sind halt nicht mehr intakt, bedeutet, sie regenerieren sich wahrscheinlich auch nicht mehr selber. Und das ist ja etwas, was wir ganz stark leider eben im Eingriff in die Natur geschafft haben, in Anführungsstrichen, im negativen Sinne, dass wir eben so viel kaputt gemacht haben, dass eben die Natur sich an den Stellen auch nicht mehr von alleine regeneriert. Und das ist ein Punkt, über den wir eben ganz viel reden müssen. Das ist Klima, das ist aber auch Biodiversität, das ist das Leben unter Wasser, wenn man sich die Überfischung der Meere anschaut mit wirklich dramatischen Auswirkungen. Also da gibt es ganz viel zu tun. Es gibt aber eben auch die zweite wichtige Seite, das ist die soziale in der Nachhaltigkeit. Und da habe ich ein wichtiges Zitat vor Augen, was ich mitbringen möchte. Und das ist, dass unser Entwicklungsminister Müller auf Basis einer Studie der Uni Regensburg letztes Jahr im Bundestag mal gesagt hat, naja, im Prinzip für jeden von uns in Deutschland arbeiten weltweit 50 Sklaven. Moment, wie Sklaven? Ich dachte, Sklaverei wäre vor langer Zeit abgeschafft, habe ich in der Schule mal gelernt. Und das hat mich natürlich auch neugierig gemacht. Und bei solchen Sachen fange ich dann eben immer an, mich mehr damit zu beschäftigen und verstehen zu wollen. Und dann kommt man eben relativ schnell, und das ist ja auch nicht so völlig fernab der Presse auch, wenn man zum Beispiel an die Bekleidungsindustrie und was in Bangladesch vor vielen Jahren mal passiert ist in dieser Fabrik, der hat vielleicht der ein oder andere direkt in Erinnerung, dann bekommt man eben relativ schnell zu dem Punkt, wo man feststellt, dass die Produkte, die wir hier konsumieren, an vielen Stellen eben entstanden sind, wo Menschen unter einfach unwürdigen Bedingungen das produziert haben. Ja, wo also nicht nur wir vielleicht Natur zerstören, damit es hergestellt werden kann, sondern wo wir auch noch Menschen ausbeuten, vielleicht sogar Kinderarbeit zulassen und lieber die Augen verschließen und oder das nicht wissen, uns dessen nicht bewusst sind. Also ich meine, keiner von uns würde sicherlich mit gutem Gewissen sagen, hey, ich finde das voll okay, dass für uns irgendwie Sklaven arbeiten. Das ist, glaube ich, klar. Aber dieses Bewusstsein, das ist eben auch, was zu Nachhaltigkeit gehört. Sich dieser Zustände, die wir heute an vielen Stellen leider haben, bewusst zu werden und eben zu fragen, okay, wie kommen wir da jetzt raus? Und das ist eben meine persönliche Mission, Impulse also zu geben, was kann eigentlich jeder tun? Das ist das, was ich in meinem Blog, und darüber sprechen wir gleich auch nochmal drüber, was ich in meinem Blog eben auch versuche, jedem so ein bisschen Handlungsimpulse zu geben. Hey, du kannst was tun, du bist nicht ohnmächtig. Die Politik muss natürlich ganz viel tun. Da habe ich mich lange Zeit bei German Zero engagiert, die eben versuchen, ein gutes Klimaschutzgesetz zum Beispiel zu schreiben, was wirklich auch kompatibel zum Pariser Klimaschutzabkommen ist. Und letztlich trägt natürlich auch unsere Wirtschaft eben große Verantwortung. Die Unternehmen, die teilweise für die heutigen Zustände natürlich mitverantwortlich sind, aber eben auch ein ganz großer Teil der Lösung sein können. Und das ist eben das, was ich erreichen möchte, dass sie Teil der Lösung werden.
Genau, und das finde ich einen absolut wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast. Ich habe hier jetzt übrigens erst nochmal schnell deinen Blog, deinen privaten Blog, den du, glaube ich, seit wann führst du den? Seit anderthalb Jahren oder seit?
Nee, erst seit einem guten halben Jahr, seit Januar. Also,
weil da steht schon so, ich war ganz kurz drauf, nur ganz kurz, da steht schon so viel drin, das ist wirklich sehr empfehlenswert, da reinzugucken. Den habe ich jetzt hier mal eingeblendet. Aber ich finde, du sagst gerade einen ganz wichtigen Punkt, nämlich, dass die Wirtschaft, also Unternehmen einen großen Anteil daran haben, aber eben wirklich Teil der Lösung sind. Ich sage ja immer, also ich bin davon überzeugt, dass wir den größten Hebel tatsächlich bei den Unternehmen und in der Wirtschaft haben. Jeder Einzelne von uns kann natürlich über seinen Konsum und sein Bewusstsein einiges schaffen. Du hast ein paar Beispiele schon genannt, aber der größere Hebel ist tatsächlich für all diese Bereiche in Bezug auf Nachhaltigkeit, also sowohl sozial als auch ökologisch, wirtschaftlich sowieso, liegt bei den Unternehmen.
Ja.
Was heißt denn für dich, da kommen wir dann, schließen wir dann vielleicht gleich auch auf deinen zweiten Bereich, was bedeutet für dich Nachhaltigkeit auch im unternehmerischen Kontext?
Erstmal ist für mich das wichtigste Credo, was oftmals noch in den Köpfen aus alten Zeiten schwebt, ist, dass irgendwie Nachhaltigkeit und Ökonomie ein Widerspruch sind. Und das ist, glaube ich, etwas, womit wir dringend aufräumen müssen, bei denen, wo das noch in den Köpfen ist. Ich glaube, bei vielen legt sich das so langsam, dass das eben kein Widerspruch ist. Im Gegenteil, es gibt ja ganz, ganz viele gute Gründe, warum das inzwischen Wettbewerbsvorteil ist, wenn ich mich damit vernünftig positioniere als Unternehmen, als Marke und das auch vernünftig mache. Ne? Und das ist etwas, was eben auch für mich als Job total wichtig ist, dass wir über ehrliche Nachhaltigkeit reden und nicht über Greenwashing und vor allem damit aus in einem gut gemeinten Ansatz eben auch gut gemacht wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz viel im unternehmerischen Kontext eine Rolle spielt, denn es gibt eben ganz viele Unternehmen und auch Menschen, zum Beispiel NachhaltigkeitsmanagerInnen in Unternehmen, die sich natürlich damit beschäftigen wollen, die aber teilweise inzwischen auch Sorge haben, was man denn eigentlich jetzt machen kann, damit es nicht nachher zu einem Imageverlust führt, weil plötzlich der Stempel Greenwashing irgendwie da draufsteht. Ja. Und das ist ein total großes Risiko irgendwie und das ist ja total schade, weil eigentlich ist erstmal ja alles, was wir tun, was in die Richtung Nachhaltigkeit geht, grundsätzlich gut und richtig. Ja, weil es weggeht von einem Zustand, wo wir Nachhaltigkeit nicht auf dem Radar hatten und wo wir eben im Zweifel Dinge vielleicht eher kaputt gemacht haben, als sie zu regenerieren. Das ist für mich eben deswegen die große Mission quasi, wie kann man Nachhaltigkeit ins Unternehmen bringen? Und da habe ich mir als Basis dafür die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung angeschaut, die Sustainable Development Goals, die ja eigentlich leider bisher überwiegend auf staatlicher Ebene verankert sind, nämlich wie können die Länder der Erde zur Nachhaltigkeit beitragen. Und das ist genau das, womit ich mich jetzt viel beschäftigt habe. Wie kann man eigentlich diese Sustainable Development Goals übertragen auf Unternehmen? Denn im Prinzip steht da alles drin, was wir brauchen rund um Nachhaltigkeit. Da ist sowohl der ökologische als auch der soziale Faktor bis hin zu eben Industrie und Wirtschaft drin. Und so habe ich ein Reifegradmodell entwickelt, mit dem man Nachhaltigkeit im Unternehmen auch messen kann. und bewerten kann, wo stehen wir da eigentlich heute auf Basis dieser 17 Nachhaltigkeitsziele, ne? Und dann eben auch auswählen kann, wie machen wir weiter von da aus.
Diese 17 Ziele, also diese Sustainable Development Goals, sind ja, also im Prinzip sind die großen Unternehmen ja verpflichtet inzwischen seitens der EU, das zu machen. Und das ist genau das, was ich glaube, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung dazu ist, dass teilweise man tatsächlich den Eindruck hat, dass es Greenwashing ist. Weil meine Frage, die ich mir natürlich sofort gestellt habe, habe ich gedacht, okay, warum jetzt nur die Großen? Und warum nutzt man nicht das, was du gerade auch genannt hast, als Vorteil? Also ich komme ja aus diesem Bereich auch Mitarbeitergewinnung, Unternehmen dahingehend zu beraten und sie zu begleiten, wie sie die richtigen Mitarbeiter finden. Und ich erlebe es tagtäglich, dass es unglaublich viele Menschen gibt, Jüngere natürlich, aber eigentlich zieht sich das durch alle Generationen, die sich nichts mehr wünschen als einen Arbeitgeber, ein Unternehmen, das mehr für Nachhaltigkeit, mehr für Klimaschutz tut, das auch eben diese soziale Komponente berücksichtigt und das einen Impact, einen positiven Einfluss, einen Purpose, einen höheren Sinn auch erfüllt, mehr als nur reine, als im Prinzip reine Gewinnmaximierung oder so. Und da ist so ein bisschen, wie schätzt du das ein, wie man auch erkennen kann, ob das jetzt Greenwashing ist oder ernst gemeint? Also hast du da eine Idee, wie man das auch sozusagen für uns Otto Normalbürger und Verbraucher irgendwie transparent machen kann, sodass man sich darauf verlassen kann?
Im Prinzip lautet die Antwort heute leider nein. Da gibt es in meinen Augen im Moment keinen zuverlässigen Maßstab für. Das ist eben genau der Punkt, in den ich auch mit diesem Reifegradmodell abziele, dass man eben sagt, okay, wir versuchen das mal anhand des größten gemeinsamen Nenners, den wir in der Welt haben, diese 17 UN-Nachhaltigkeitsziele eben transparent zu machen, wo ein Unternehmen steht, aber auch wo es hin will, weil wir eben heute ein total großes Problem damit haben, Begriffe wie Nachhaltigkeit. Das steht ja inzwischen auf jeder halbwegs guten Unternehmens-Homepage. Deswegen, und da stehen da irgendwelche Dinge drunter. Passwort. Genau. Ne, absolut. Aber was bedeutet das eigentlich? Und weil du eben über die großen Unternehmen mit der Berichterstattung über diese SDGs ansprachst, das ist ein Thema, und das habe ich mir auch angeguckt, es gibt Studien dazu, ganz viele Unternehmen erwähnen die in ihrer Berichterstattung, aber nur ganz wenige Unternehmen formulieren da auch konkrete Ziele zu, und die allerwenigsten Unternehmen, nur 1% der, die man sich angeschaut hat, messen auch, ob sie da vorankommen. Und dann wird das natürlich irgendwie halbwegs sinnfrei, sich damit zu beschäftigen, quasi, und dann genau führt das ad absurdum. Und ein leider nicht so schönes Beispiel für, warum man heute nicht erkennen kann, ob es Greenwashing ist oder ehrlich gemeint ist, ist ja dieser Begriff Klimaneutralität. Ganz viele Unternehmen nennen sich jetzt klimaneutral. Und warum tun sie das? Weil sie angefangen haben, ihre CO2- oder Treibhausgasemissionen zu messen, was total gut ist, weil sie angefangen haben zu reduzieren. Das weiß man aber nicht, weil das steckt in dem Begriff nicht drin. Und das Dritte ist, was sie nämlich getan haben, die restlichen Emissionen, die sie noch nicht reduzieren konnten, sofern sie das getan haben, eben über Klimaschutzprojekte zu kompensieren. Und das bedeutet, irgendwo anders auf der Welt wird CO2- oder Treibhausgasemissionen eingespart, in der Menge, wie das Unternehmen emittiert. Und deswegen sind sie klimaneutral. Wenn wir jetzt aber alle auf diese Art und Weise klimaneutral werden wollen, dann gewinnen wir gar nichts, weil erstens gibt es dafür wahrscheinlich nicht genug Klimaschutzprojekte und zweitens sind die Emissionen immer noch dieselben. Deshalb gibt es zum Beispiel auch eine Klage der Wettbewerbszentrale gegen Unternehmen, die das eben so aktiv vermarkten, dass sie klimaneutral sind, um zu klären, was dieser Begriff bedeutet. Ne? Was bedeutet es, klimaneutral zu sein? Und das ist, glaube ich, heute eines der größten Dilemma in diesem Moment noch, in dem wir stehen. Das wird sich aber, bin ich sehr sicher, über die nächsten 2-3 Jahre klären, welche Begriffe eigentlich für was stehen. Da arbeitet auch die EU dran, diese Berichterstattung zu verschärfen für Unternehmen. Aber da werden auch solche juristischen Klärungen von Begrifflichkeiten eine Rolle spielen. Das ist ein bisschen schade, aber das ist so.
Kommen wir doch mal zu deinem Anliegen und vor allen Dingen auch zu deiner Tätigkeit als Transformationsberater für Unternehmen. Das heißt, du unterstützt ja gemeinsam mit anderen Unternehmen dabei, nachhaltiger zu werden. Erzähl uns doch mal ein bisschen über dieses Projekt, beziehungsweise das ist ja nicht nur ein Projekt, sondern es ist ja ein Unternehmen. Ich blende auch gleich mal die Website ein, aber hol uns da mal rein. Was macht ihr da? Und ja, wer ist eure Zielgruppe und eure Kunden?
Mhm. Ja, sehr gerne. Es handelt sich um die Agentur 2020, eine Agentur, die spezialisiert ist auf Nachhaltigkeit und Kommunikation. Und die gibt es noch nicht so lange, ist auch noch relativ klein. Und die ist entstanden aus Menschen, die einen exakt quasi gleichen Weg haben wie ich, die also irgendwie Zeit ihres Berufslebens unterwegs waren und sich irgendwann gefragt haben, an den Punkt gekommen sind, macht das eigentlich so alles Sinn oder gibt es nicht eigentlich irgendwas, was einen viel höheren Sinn hat und wie kann ich eigentlich dorthin kommen, hin zu nachhaltigem beruflichem Handeln auch und persönlich in ihrem eigenen Leben ganz viel schon umgestellt haben und dann eben an den Punkt gekommen sind, okay, der größte Hebel ist jetzt eigentlich der Job. Und so ist diese Agentur quasi entstanden und es geht eben genau darum, nicht irgendwie Kommunikation für Unternehmen zu betreiben, die es nicht ganz so ernst meinen, sondern es geht wirklich um ehrliche Nachhaltigkeit und zwar in drei wesentlichen Facetten, nämlich einmal Prozesse, also wo können wir ressourcenschonender irgendwelche Produkte produzieren. Es geht natürlich auch um Kommunikation, damit eben das, was oftmals ne, Unternehmen haben Angst, jetzt zu überlegen, was kommunizieren sie eigentlich, damit auch gut gemeint auch gut gemacht wird und das auch eben explizit sagen zu können. Und es geht natürlich auch um den Kulturwandel in den Köpfen der handelnden Menschen, weil Nachhaltigkeit ist ja nichts, was ich von einer zentralen NachhaltigkeitsmanagerInnen-Position aus im Unternehmen verankere. Die sind total wichtig, aber eigentlich ist Nachhaltigkeit, dass jeder und jede, die im Unternehmen tätig ist, nachhaltig handelt im täglichen Tun. Und das ist eben ein viel unterschätzter Punkt, dass das eigentlich letztlich ein großer Kulturwandel für ein Unternehmen ist und deshalb eben auch dieser Begriff Transformation, weil das eben nichts ist, was ich von oben verordnen kann. Ich führe da einen Prozess ein und hier irgendwie ein Tool und am Ende wird alles gut. So funktioniert das Spiel an der Stelle quasi nicht. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, naja, im Prinzip jede Organisation, die Nachhaltigkeit ernsthaft betreiben möchte, ob das Unternehmen, Vereine, NGOs sind, ist im Prinzip egal, sind unsere Lieblingskunden, wenn sie das denn ernsthaft wollen, ne? Weil wir eben nicht zur Verfügung stehen für irgendwelche Greenwashing-Aktivitäten. Und es gibt ein schönes Beispiel, ein wirklich aus der Praxis auch gegriffenes Beispiel, wo ein Nachhaltigkeitsmanager vom Vorstand beauftragt wurde, hier Klimaneutralität, Nachhaltigkeit, gute Sache. Ich sag mal mit meinen Worten, mach, dass das geht.
Mach mal.
Genau, mach, dass das geht und sag uns, was du brauchst. Und dann er so, okay, das ist cool, aber was brauche ich eigentlich? Wie komme ich denn eigentlich zu der Antwort, denen zu sagen, was ich dafür brauche? Wie viele Leute oder wie viel Geld oder wie viel, was weiß ich, Dienstleister oder was müssen wir eigentlich ändern? Ich habe überhaupt keinen Ansatzpunkt. Ja, und es gibt ja so viele verschiedene Druckpunkte jetzt, aus denen haben wir eben schon drüber gesprochen, ob das die Gesellschaft ist, wo sich Erwartungen verändern, ob das aber auch Gesetzgebung ist. Also er stand jetzt vor diesem großen Auftrag, der total gut war, aber wusste gar nicht, wo anfangen soll. Und das ist eben genau das, wo wir einsteigen, wo wir sagen, hey, genau in der Situation helfen wir dir, helfen wir euch Unternehmen. Wir versuchen nämlich mit euch den Weg zu beschreiten, dass ihr wisst, wo ihr eigentlich steht in Nachhaltigkeit, auf Basis eben dieses Reifegradmodells und der 17 Nachhaltigkeitsziele. Wie gut seid ihr bei Gesundheit und Wohlergehen oder bei nachhaltigem Konsum und Produktion oder eben beim Klimaschutz? Ne? Es gibt ja so viele 17 verschiedene Ziele nun mal. Und einmal also quasi Standortbestimmung zu betreiben und dann aber auch zu schauen, okay, was sagt uns das jetzt? Wo steht ihr heute und wo wollt ihr hin? Wo sollt ihr hin? Wo müsst ihr vielleicht hin? Lieferkettengesetz als Beispiel. Ist ja auch
Ja.
ein Thema, was viele Unternehmen betrifft, die nicht wissen, was machen wir denn jetzt damit? Wie fangen wir das überhaupt an? Und das ist genau quasi der Rahmen, den wir geben möchten über dieses Reifegradmodell, dass wir versuchen, ganzheitlich darauf zu schauen, dass wir es aber auch strukturieren und eben systematisch letztlich eben auch dadurch fürs Unternehmen betreiben.
Und welche Was sind die, was könnte ein konkretes Ergebnis sein? Also so ein bisschen hat das ja schon Ähnlichkeit mit auch mit diesen Digitalisierungsprozessen. Auch das ist ja im Prinzip ein Change Management und eine Transformation. Von daher erinnert mich das schon sehr auch an also das sind ähnliche Herausforderungen
Absolut.
wahrscheinlich. Man muss die Leute ja mitnehmen und so weiter. Aber was ist dann ein konkretes Ergebnis? Oder wie lange dauert so ein Prozess? Kannst du da mal ein Beispiel dafür geben?
Ja, sehr gerne. Ein konkretes Ergebnis ist erstmal eben wirklich anhand des optisch dargestellten Reifegradmodells, was man übrigens auch in meinem Blog findet. Vielleicht magst du den Link nochmal einblenden
Genau.
in meinen letzten Beiträgen. Das sieht also schön aus, sage ich mal, weil die natürlich die 17 Nachhaltigkeitsziele auch so schön farblich sind. Kann ich aber eben dann erkennen, okay, welches Level, es gibt immer 5 Level für ein SDG, für ein nachhaltiges Ziel, habe ich denn erfüllt und habe dadurch erstmal quasi in diesem Reifegrad-Kreis meine Position bestimmt und erkannt, okay, dort stehe ich. Also eben, wie gut bin ich in Gesundheit und Wohlergehen oder in hochwertiger Bildung, vielleicht für meine eigenen Mitarbeitenden, aber auch in der Lieferkette. Ne? Das quasi zu bewerten. Und das ist natürlich auch ein Level-Kriterienkatalog, der von uns aus dahinter liegt, der zur Beurteilung dabei hilft. Ne? Das ist also der eine Teil und dann geht es ja genau um die Frage, okay, was sagt mir das jetzt, was mache ich eigentlich jetzt damit, wie leite ich jetzt daraus meine Nachhaltigkeitsstrategie ab? Da gibt es, ich sag mal, so die kurzfristige im Sinne von, was ist der nächste richtige Schritt? Ja, können wir als nächstes vielleicht zum Thema Gesundheit und Wohlergehen in unserer Kantine Bio-Essen anbieten statt konventionelle landwirtschaftlichen Produkte? Ja, ist das irgendwie, macht das Sinn? Und das ist genau etwas, was wir uns auch eben angucken. Was ist eigentlich sinnvoll im Sinne von Wirksamkeit? Wo habe ich als Unternehmen je nach Geschäftsmodell auch meinen großen Fußabdruck heute oder wo könnte ich eine große positive Wirkung, meinen Handabdruck quasi entwickeln und daraus eben die Nachhaltigkeitsstrategie bis 2030 mal abzuleiten, denn das ist ja auch das, bis wohin die UN die Sustainable Development Goals definiert hat. Auch wenn ich neulich gelesen habe, dass wir in der Erreichung hinterherhinken und es wahrscheinlich schwierig wird, aber das ist ja kein Grund, nichts zu tun, sondern im Gegenteil, es ist ein Grund, umso mehr zu tun. Ja, und das ist im Prinzip, am Ende des Tages ist es diese Reise von, was ist mein Standort, wo will ich langfristig hin und wie komme ich eigentlich auf dem Weg dorthin? Das heißt, einmal auch aus dieser langfristigen Strategie, welches Level, in welchem SDG will ich bis 2030 erreicht haben, weil das für mein Geschäftsmodell wichtig ist oder weil mir das als Unternehmerin vielleicht wichtig ist, daraus abzuleiten, was brauche ich dafür, welche Strukturen brauche ich dafür, wie viele Menschen brauche ich dafür, vielleicht als NachhaltigkeitsmanagerInnen oder auch in meinen Abteilungen als Multiplikatoren, die eben andere anstecken. Ne? Was muss ich mit meiner Kultur, mit meiner Unternehmenskultur, mit meinen Führungskräften machen? Wie rede ich aber auch mit meinen Investoren darüber oder eben mit der Außenwelt allgemein, was Recruiting angeht? Ne? Also all das eben als Facetten zu beleuchten, um im Prinzip eben wirklich dieses Ganzheitliche daraus zu bekommen. Denn das ist das, was ich heute oft erlebe. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann sind das viel so Sachen wie, wir machen jetzt mal eine Blumenwiese, weil das ist gut für Biodiversität. Oder klar, Kompensation von CO2 ist auch irgendwie gerade en vogue. Wir machen jetzt Klimaschutzprojekte, nennen uns klimaneutral. Das heißt, werden viele Sachen gemacht, die auch gut sind, aber die irgendwie so ein bisschen aktionistisch gemacht werden, weil das gerade alle machen oder weil das eben gerade irgendwie schön ist oder weil es vielleicht auch einfach ist, aber nicht, weil man systematisch analysiert hat, ob es wirklich der große Hebel ist für mein Unternehmen individuell.
Ja.
Ja? Und das ist das Entscheidende, wo es eben anfängt, eine größere Wirksamkeit zu bekommen. Ja?
Und ist es etwas, was Unternehmen eher auch im Dialog mit euch deshalb machen, um einen, ich sag's mal so, um ein gutes Gefühl dann zu haben und zu sagen zu können, wir sind nachhaltig aufgestellt? Oder ist das etwas, was man hinterher auch in harten Zahlen messen kann, wo man sagt, okay, entweder spart uns das und das ein oder irgendeinen messbaren Nutzen und Vorteil? Weil viele Unternehmen sind ja, die allermeisten, würde ich mal sagen, sind so aufgestellt, zu sagen, okay, was bringt mir das? Also dieses Wabrimi da. Was habe ich davon, außer dass ich vielleicht ein Siegel habe oder so? Ist es etwas, was man auch tatsächlich in Zahlen messen kann?
Ja, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz vielfältige Antworten drauf. Ich greife mal zwei Beispiele, die mir ad hoc direkt entstanden sind, raus. Das eine ist sicherlich so das ganze Thema, wenn wir über Klimaschutz, Biodiversität, so die ökologischen Faktoren reden, dann ist es sicherlich ganz viel eben Energie- und Ressourcenverbräuche direkt in meinem Gebäude oder auch in meiner Lieferkette, das zu analysieren und da auch natürlich letztlich, das ist so ähnlich wie die Photovoltaikanlage, Solaranlage auf meinem eigenen Hausdach, ja, da mache ich auch eine ökonomische Betrachtung und schaue an, okay, was würde mich die Kosten auf meinem Dach mit der Größe, die ich habe, wie viele Solarzellen ich brauche und so weiter und wie viel Stromkosten habe ich, da die Anbieter rechnen mir das ja auch alle vor und nach irgendwie 7, oder 12, x Jahren irgendwann rechnet sich das und ab da verdiene ich quasi Geld damit oder, ne,
ja.
Und Und genau das kann ich natürlich auch als Unternehmen tun, wenn ich auf Ressourcenverbräuche, Ökostrom oder auch eigene Erzeugung von erneuerbaren Energien über ein Blockheizkraftwerk oder eben PV-Anlagen nachdenke. Ne? Und das zweite Beispiel ist, ich weiß, dass das auch dein Thema ist, ist eben das ganze Thema Unternehmensmarketing auch im Recruiting. Ne? Eben auch ganz klar sich zu positionieren, und zwar ehrlich, weil man eben systematisch Nachhaltigkeit betreibt. Hey, uns ist das nicht nur wichtig, sondern wir tun da auch was. Und wir tun nicht einfach nur aktionistisch eine Blühwiese, weil das gerade en vogue ist, sondern weil wir eben ganzheitlich da drauf schauen. Natürlich kann man nicht an allem gleichzeitig arbeiten, das ist auch klar. Aber das eben auch zu nutzen, und ich wette, man könnte Statistiken darüber führen, das kann man natürlich nicht so eins zu eins, weil man keine Parallelwelten hat, wo man sagen kann, in der einen Welt machen wir nicht Nachhaltigkeit und gucken, wie viele Bewerbungen reinkommen, in der anderen Welt machen wir das und gucken, wie viele reinkommen, weil es ändert sich natürlich immer in der Welt drumherum auch was. Aber ich glaube schon daran, dass das ablesbar ist an den Zahlen, wie viele Bewerbungen ein Unternehmen bekommt. Da gibt es ja schöne Beispiele für, ob das VD ist, der Outdoor-Produkthersteller, oder ein ganz kleines, also inzwischen nicht mehr so kleines Startup wie Wildling-Shoes zum Beispiel, die gehen unter in Bewerbungen, weil das Unternehmen mit Purpose, mit Impact und all diesen Buzzwords sind, diesen guten Buzzwords, weil die Menschen, weil das die anspricht, weil auch gerade junge, aber nicht nur junge Menschen sagen, wow, da möchte ich arbeiten. Das egal quasi, was der Job ist.
Genau. Die sagen wirklich, ich habe die Firma meines Lebens gefunden. Und ich hatte vor einigen Wochen den Wilhelm Hammes von Planted hier, der in Köln das Startup was gegründet. Ja. Und der hat gesagt, die haben noch gar nicht mit der Werbung begonnen, weil die haben momentan ein ganz kleines Team, aber die kriegen trotzdem Bewerbungen. Weil Leute sagen, ey Leute, wenn bei euch was ist, ich würde gern mitmachen.
Ja.
Das ist tatsächlich, das kann man nicht unbedingt tatsächlich kurzfristig in Zahlen ausrechnen. Das ist eine mittelbefristige Betrachtung, und es ist etwas, was sich teilweise aber in der Qualität der Bewerbungen auch zeigt. Es geht ja gar nicht darum, nur Massen zu kriegen, sondern eben auch die richtigen und Menschen, die die Vision teilen und dann eben einfach auch mit Engagement und Begeisterung loyal über Jahre in diesem Unternehmen mitarbeiten. Das ist ja das Ziel, was man eigentlich als Unternehmer hat. Du willst ja nicht ständig irgendwie neue Leute irgendwie haben oder so.
Ja, und ein bestes Praxisbeispiel bin ich auch quasi selber mit dem, was wir jetzt mit 2020 machen, denn ich habe ja auf LinkedIn auch angefangen, darüber zu reden, dass ich diesen persönlichen Wandel mache hin zu diesem neuen Job. Und was ist passiert? Es hat mich jemand angeschrieben und hat gesagt, hey, ich möchte bei euch Praktikum machen. Ich habe gerade meinen Bachelor fertig, mir ist Nachhaltigkeit total wichtig, ich finde eure Mission total klasse, und kann ich bei euch Praktikum machen? Und ich habe so gedacht, wow, okay, ich bin ja gerade eigentlich selber noch in dem Wechsel dorthin, warte mal, Praktikum, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Da hat man halt gemerkt, das hat einen Menschen angesprochen, der irgendwie intrinsisch sagt, das trifft meine Werte, meine Vorstellung, ich möchte das. Und der hat einfach direkt den Kontakt gesucht. Und er wird tatsächlich, der Marco, bei uns auch an diesem Thema mit weiterarbeiten. Also das finde ich total faszinierend. Cool. Von daher auch ein schönes Beispiel dafür, ja.
Ich habe eine Frage, die mir gerade einfällt, weil ich gesehen habe, ihr seid ja im Prinzip verteilt. Du sitzt in Köln, und wenn ich auf die Seite ich blende die jetzt gerade nochmal ein, von 2020 von der Agentur, dann steht da, glaube ich, Hamburg, Schwerin, Rostock oder so, irgendwie sowas, ja? Das heißt, arbeitet ihr voll remote und virtuell, oder wie organisiert ihr euch?
Wie so oft, glaube ich, die generelle Antwort, und das trifft aber auf uns zu, ist die Antwort da Hybrid, glaube ich, ist die richtige. Also das heißt, es gibt sowohl ganz viele Remote-Absprachen natürlich, weil das einfach einfacher ist. Ist ja auch etwas, was uns die Corona-Pandemie, wenn sie etwas Gutes hatte, unter anderem auch das beschert hat, dass wir gemerkt haben, wir müssen nicht immer überall persönlich vor Ort sein. Das hat ganz viele Vorteile, wenn wir das sind, und es gibt auch Momente, wo das total wichtig ist. Aber genau das zu differenzieren, wann ist es wichtig, physisch sich mit Menschen zu treffen, und wann ist das nicht ganz so wichtig, und dann eben sich auch Reisekosten, Reisezeit und vielleicht auch die Emissionen daraus zu sparen. Von daher gibt es beides bei uns. Es wird sowohl die Besuche vor Ort bei den Kunden geben, wenn das notwendig und sinnvoll ist, aber ganz viel findet auch tatsächlich einfach remote statt. Und da hat uns die Pandemie in Anführungsstrichen leider geholfen.
Ja, wobei das natürlich auch eine unglaublich effiziente Art zum Arbeiten ist. Also das ist, ich finde es schon wichtig, dass man auch, gerade wenn man in ein Unternehmen kommt, kann ich mir vorstellen, man muss ja auch irgendwie Vertrauen werben, und das ist etwas, was natürlich persönlich viel leichter geht. Aber wenn man dann erstmal am Arbeiten ist, dann muss man nicht unbedingt immer alles irgendwie live und vor Ort machen. Also das ist, glaube ich, wirklich, das wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern jetzt, auch mit der Rückkehr
Ja.
wieder ins Büro oder so.
Das glaube ich auch.
Ich habe noch eine Frage, weil du eben gerade geschildert hast, auch diesen Weg, diesen Prozess Bestandsaufnahme, um dann halt eben hinterher eine Strategie zu erarbeiten und so weiter. Habt ihr eine bestimmte Größe von Unternehmen, wo du sagst, ab da lohnt es sich, oder seid ihr auch die richtigen für, ich will mal sagen, ganz kleine Unternehmen, die vielleicht nur 10 oder 50 Mitarbeiter haben, also eigentlich der kleinere Mittelstand?
Also grundsätzlich ja, weil das, was wir tun und was wir tun wollen und was wir auch, ich sag mal, ein Werkzeug mit dabei haben, mit dem Reifegradmodell zum Beispiel, aber auch in den anderen Aktivitäten, das lässt sich übertragen auf alle Unternehmen und das ist ja sowieso der entscheidende, ich sag mal, die entscheidende Kompetenz für uns und für mich als Transformationsberater auch, eben genau zu schauen, okay, wie kann das, was ich gelernt habe, was ich weiß, was über Transformation, über Nachhaltigkeit und Co., wie passt das jetzt hier auf dieses Unternehmen? Das ist ja sowieso das, was immer erfolgen muss, ne? Diese hochindividuelle Sichtweise auf, was ist für euch das Richtige, weil wo steht ihr heute, was ist euer Geschäftsmodell? Weil es ist ja ein großer Unterschied, ob ich Versicherungen verkaufe oder Möbel herstelle oder Teile für Autos produziere, ja, um mal irgendeine Bandbreite aufzumachen. Ist ja völlig unterschiedlich von meinem Geschäftsmodell her, wo ich quasi ansetzen kann und muss, wo ich auch große Wirkung habe. Und insofern, am Ende des Tages passt es für alle Unternehmen. Und wir schauen natürlich auch darauf, wie, ich sag mal, Aufwand skaliert für Unternehmen, weil der ist natürlich umso größer, desto größer das Unternehmen ist und umso kleiner auch bei dieser Standortbestimmung zum Beispiel, wo stehe ich eigentlich bei den SDGs, umso kleiner das Unternehmen ist. Und da schauen wir natürlich eben auch, dass das für das Unternehmen irgendwie handelbar ist, ne? Weil am Ende des
Ja.
Tages lebt es ja dadurch, dass die Menschen tun darin, ne?
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo wir hochindividuell unterwegs sind. Ja.
Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt ein Unternehmen mit meinetwegen 50 oder 60 Mitarbeitern und möchte jetzt von dir, unabhängig von dem, wo wir gerade stehen, von dir ich würde dich einfach fragen, okay, wo ist aus deiner Sicht der größte Hebel? Was kann ich als im Unternehmen so ein Quick Win, womit ich wirklich auch relativ rasch mehr in Richtung Nachhaltigkeit tue? Gibt es sowas?
Ja, da gibt es mehrere Sachen. Es gibt, die hängen natürlich ein bisschen davon ab, was genau ich tue, aber grundsätzlich kann man sagen, große und auch, also Quick-Wins sind ja Dinge, die eine gute Wirkung haben mit ganz wenig Aufwand.
Genau.
Bedeutet also die Wahl der Bank zum Beispiel, bei der ich bin, wo ich mir Kredite für Investitionen besorge oder je nach Geschäftsmodell, wo ich vielleicht auch mein Vermögen liegen habe, was ich investiere. Das ist ein wichtiger Hebel. Dann ist die Frage, was ist mein Stromanbieter zum Beispiel, ne, oder auch Wärmeanbieter. Und mache ich einfach nur Ökostrom irgendwo oder mache ich echten Ökostrom? Und das ist vielen nicht bewusst, dieser Unterschied zwischen ich kaufe Ökostrom und ich kaufe Ökostrom sind zwei verschiedene Dinge. Denn es gibt die einen Ökostromanbieter, die zertifizierten Ökostrom deshalb unter anderem haben, weil sie auch selber eigene Anlagen betreiben und investieren in den Aufbau erneuerbarer Energien. Das ist ja etwas, was uns allen klar ist, dass das noch viel stärker wachsen muss. Oder eben Ökostrom, der irgendwo auf dem europäischen Markt zugekauft wird aus Anlagen, die 40 Jahre alt sind, der also quasi nichts fördert, ne? Das ist ein Punkt. Oder ist es ganz sicherlich auch, wenn ich zum Beispiel eine Kantine habe, eben welches Essen biete ich an? Ist es Bio-Essen oder ist es konventionelle Landwirtschaft? Ne? Es sind aber eben ganz bestimmt auch so diese klassischen Themen wie Ressourcenverbräuche zu prüfen. Ne? Also wo verbrauche ich Papier, Wasser, eben auch Heizkosten etc. Ne? Also da sind schon eine Menge Quick-Wins bis hin zu natürlich auch sowas wie einem Blühstreifen. Also wie gestalte ich mein Firmengelände, wenn ich sowas habe? Ne? Ne? Also da kann ich schon Dinge tun. Und es ist ja auch nicht, weil ich das vorhin so sagte, aktionistisch oder en vogue, es ist ja auch nicht verwerflich, diese Dinge zu tun. Im Gegenteil, solange ich mir gleichzeitig Gedanken mache, was sind eigentlich meine großen Hebel? Also nur auf diese Quick-Wins abzuziehen und zu sagen, so, ich wasche mir meine Hände in Unschuld, weil ich habe ja was gemacht, seht ihr doch, ne? Ich habe mal schön die Quick-Wins alle abgeerntet, jetzt bin ich ja erstmal fertig ne, und kann mein Gewissen freimachen davon. Das ist halt nicht das Richtige, ne? Sondern das zu tun. Und gleichzeitig zu schauen, was sind meine großen Hebel, an die ich ran muss und wo ich vielleicht auch in meinem Geschäftsmodell was ändern muss. Ja, in der Art, wie ich Produkte produziere, in der Art, welche Produkte ich eigentlich produziere, was ich anbiete.
Sehr spannend. Ich glaube, wir könnten jetzt hier noch Stunden sprechen.
Ja.
Und ich würde gerne zum Abschluss nochmal zurückkommen auf deinen Einstieg als Privatperson. Denn wir sind ja auch alle privat, nicht nur im Arbeits- und Unternehmensumfeld unterwegs, sondern sind eben auch privat von diesem Thema betroffen und haben auch Möglichkeiten, dort aktiv zu werden. Und ganz oft, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie dir geht, aber wenn die Diskussion darauf kommt, höre ich irgendwie so dieses, ich alleine kann ja nichts bewegen oder so. Was antwortest du, wenn, ich vermute, du hörst sowas auch mal das eine oder andere Mal. Was antwortest du, wenn du sowas hörst?
Das antworte ich zwar nicht, aber das denke ich dann jedes Mal in dem Moment, das ist doch totaler Quatsch. Das antworte ich nicht, sondern verpacke das natürlich netter. Ich mache das mal beispielhaft an dem, was wir, glaube ich, gerade alle schon gemerkt haben. Diese Corona-Pandemie hat uns ja auch eins gezeigt. Das hat mir neulich mal jemand gesagt, das fand ich ein ganz schönes Bild. Wir sind eine Herde. Das Handeln jedes Einzelnen hat Auswirkungen auf das große Ganze. Ja, ob wir persönlich jetzt anfangen, eben uns die Hände mehr zu waschen, ja, wenn man jetzt nochmal auch vielleicht die Wellen, die wir schon hinter uns haben, zurückdenkt, Masken zu tragen, Abstand zu halten. Da denkt man immer, ja, wenn ich jetzt zwei Leute anstecke, ja, wenn das so wäre. Ne? Aber wir wissen alle, dass dieser Effekt plötzlich skaliert, und zwar exponentiell im schlimmsten Fall. Ne? Und das ist genau das, worum es hier ja auch geht. Ne? Wir haben alle unsere Wirkung, und zwar alleine dadurch, dass wir quasi Vorbild sind. Wenn wir etwas vormachen, sehen andere das und denken, warum macht denn die Person das so? Ja, das heißt, Vorbild sein, selber etwas anders zu tun, ist ein ganz wichtiger Hebel, den wir haben. Ne? Und andere Menschen auch darauf ansprechen, mit anderen Menschen darüber sprechen, hey, wollen wir nicht vielleicht zusammenfahren irgendwohin mit dem Auto, ne? Wenn man sich irgendwie die Wege teilen könnte oder sowas, ja? Oder generell, was hältst du eigentlich von diesem ganzen Klimaschutzkram und Nachhaltigkeit? Also einfach mal mit anderen Menschen darüber zu reden. Oder wenn man eben irgendwie mal im Unverpacktladen war, wenn es sowas in der Nähe gibt, hey, ne, irgendwie total toll und keine Ahnung was. Also dieses Nudging, wie es so schön heißt, einfach mal ein bisschen anstupsen, kleine Impulse geben, ist eigentlich so der größte Hebel, den wir haben, neben dem, was wir tatsächlich tun, indem wir einfach mit anderen Menschen über diese Sachen sprechen und dadurch eben auch zeigen, es geht. Und deswegen, die großen Hebel sind natürlich Politik und Wirtschaft. Ne? Das ist schon ganz klar. Aber wenn jetzt, ich sag mal, am Ende des Tages die ganze Welt sagt, ich als Einzelperson kann ja nichts bewirken, dann verändern wir ja auch nichts. Ne? Weil dann verändert sich auch Wirtschaft und Politik nicht. Denn Angebot wird nun mal auch von Nachfrage mitbestimmt. Ja? Und die Art, wie wir konsumieren, was wir kaufen, kaufen wir Bio, nicht Bio, kaufen wir uns ständig irgendwas Neues und wie sind die Verpackungen dabei egal und ist uns auch egal, ob das Fair Trade zum Beispiel produziert wurde oder nicht. All diese Fragen haben eine Wirkung. Ja? Und deswegen brauchen wir bei so einer Frage, ich kann ja nichts bewirken, nicht dieses Entweder oder, nur die Politik alleine muss es richten, sondern wir brauchen dieses sowohl als auch Diskussion, nämlich ja, die Politik muss es richten, ja, die Wirtschaft muss es auch richten, ja, und ich selber kann auch was dazu
Genau.
beitragen.
Ja.
Ja, genau.
Ja, und ich denke, viele Ansätze findet man bei dir. Ich blende noch mal ich blende einfach noch mal deinen Blog ein. Und ich glaube, du hast auch auf der anderen Webseite, du sagst immer, dass hier dieses Reifegradmodell draufsteht, aber ich habe das, glaube ich, auch auf der Agenturseite gesehen, für die, die sich dafür tiefer interessieren. Und wie kann man mit dir am leichtesten und einfachsten Kontakt aufnehmen, wenn jetzt jemand hier zusieht und sagt, boah, ich möchte da mehr drüber wissen und wäre auch interessant für unser Unternehmen. Wie und wo findet man dich außer auf der Seite?
Ja, also zahlreiche Wege, entweder auf dem Blog oder über 2020.de, aber natürlich auch gerne persönlich auf LinkedIn oder auf Xing habe ich auch Profile, bin auch auf Instagram. Ne, also wobei ich sag mal, das Hauptnetzwerk für mich ist LinkedIn, weil ich da persönlich einfach die Menschen dort sehr schätze. Denn das ist ja sowieso das, was uns in diesem Thema alle bewegt. Das ist eine partnerschaftliche, eine gemeinschaftliche Aufgabe. Niemand von uns alleine wird die Welt retten. Ne? Soweit ist dieses Gefühl, ich alleine kann ja nichts bewirken, schon richtig. Was aber eben nicht dazu führen darf, nichts zu tun. Denn wenn ich eins gelernt habe in all dieser Beschäftigung damit, dass wir als Menschheit im Prinzip fast alle Lösungen für fast alles, die wir da brauchen, in der Hand haben. Wir müssen sie in Anführungsstrichen nur noch umsetzen,
Genau,
was
müssen
natürlich
wir.
schwieriger ist. Aber wir sollten auf keinen Fall mehr warten, sondern endlich anfangen, die noch nicht angefangen haben, da einfach in diese Richtung zu gehen. Denn im Prinzip, wie gesagt, haben wir alles. Es gibt für alle Probleme quasi auch totale Experten. Also ich bin ja eher der Typ Generalist, der den Überblick hat, der das Netzwerk hat, der die Zusammenhänge versteht. Aber es gibt auch totale Experten, ob das für Kreislaufwirtschaft, für Medizinprodukte ist. Wie kann ich einen OP-Saal quasi recyclingfreundlich gestalten, ressourcenfreundlich? Und denkt man so, what? Okay, da wäre ich jetzt nicht als erstes drauf gekommen, aber auch für sowas gibt es Experten. Also deswegen mein Fazit, wir haben eigentlich alle Lösungen, müssen sie endlich machen.
Das ist ein super Schlusswort für dieses Gespräch und ich möchte auch nochmal für dieses Netzwerk LinkedIn werben, weil da so haben wir uns ja auch kennengelernt.
Ja, das stimmt.
Wir haben uns heute eigentlich das erste Mal, also bis dahin ja nur über unsere Postings ausgetauscht und ja. Ist das total bereichernd. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank für diesen Einblick und vor allen Dingen auch dieses spannende und interessante Gespräch. Und ich wünsche allen Zuseherinnen und Zusehern und auch denen, die es im Replay dann schauen, ein schönes Wochenende bis nächste Woche und ja, danke nochmal an dich, Daniel.
Sehr gerne. Danke dir, Claudia.
Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P3 Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P3 Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P3 Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.